Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es die Ausgabe Nummer 584 von Radio DARC und dazu begrüßen wir alle Technikinteressierten und Funkamateure. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die Artemis-Mondmission ist wieder gelandet, alles war erfolgreich. Aber die fantastischen Bilder, die aus dem All kommen, müssen auch irgendwie zur Erde übertragen werden. Hierfür wurde erstmals ein optisches System mit einem Laser eingesetzt. Dieses stellen wir Ihnen heute einmal genauer vor, neben anderen interessanten Themen. Eine Musikgruppe mit Sängern aus England, Deutschland, Jamaika, Schweden und den USA? Inspiriert vom Flair der Hippie-Bewegung und dem damals populären Gospel? Heraus kamen Happy Clappy Songs gewürzt mit viel guter Laune. Na, das können nur die Les Humphrey Singers sein. Und mit denen machen wir zum Start in unserer Sendung erstmal einen Ausflug nach Kansas City.
aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Neues 10-Meter-Relais auf den Azoren. WSJT-X hat neue Version 3.0 veröffentlicht. Notfunkreferat des Distrikts Oberbayern bei der Funke 2026 und Funktag in Kassel nur noch wenige Tage vor uns. Am Mikrofon Cody Farren. Auf der Insel São Miguel, der größten Insel der Azoren, steht ein neuer 10-Meter FM-Repeater bereit. Dies ist der erste 10-Meter-Umsetzer für den Amateurfunkclub der Azoren, Charlie Uniform 2 Alpha Romeo Alpha, der auch gerade sein 50-jähriges Bestehen feiert. Der neue Repeater sendet mit 50 Watt auf 29,630 MHz und empfängt auf 29,530 MHz. Das Relais wird mit einem CTC-SS-Ton von 88,5 Hertz bedient. Der Sender befindet sich im Zentrum der Insel, der Empfänger etwa 20 Kilometer entfernt auf der Westseite. Beide liegen auf einer Höhe von 900 Metern. Die Standorte sind über 5 GHz WLAN-Verbindungen miteinander verbunden. Laut Bruno, Charlie Sierra 8 Alpha Bravo Golf, bietet der Standort auch vielversprechende Möglichkeiten für weitere Anwendungen. Das Strahlungsdiagramm in Ost-West-Richtung der Dipole begünstigt die Ausbreitung zwischen Europa und Nordamerika. Die WSJT Software Suite wurde von dem amerikanischen Nobelpreisträger Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango, geschaffen und hat die digitale Übertragung im Amateurfunk revolutioniert. Speziell die darin enthaltenen Betriebsarten FT8 und FT4 sind aus dem modernen Amateurfunk nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen weltweite Funkkontakte mit sehr geringen Sendeleistungen oder mit Behelfsantennen. Was Beta-Tester in den letzten Monaten für gut befunden haben, hat nun Einzug in die neue Vollversion 3.0 der WSJT-Software gehalten. Diese ist ab sofort freigegeben zum allgemeinen Gebrauch und kann von mehreren Servern kostenlos heruntergeladen werden. Die neue Version 3.0 enthält einige Bugfixes sowie Erweiterungen und Verbesserungen der Bedienoberfläche. Auch hat ein neuer Voll-Duplex-Modus für den Satellitenbetrieb Einzug gehalten, zum Beispiel zum Betrieb über den geostationären Satelliten QO100. Kürzlich besuchten Mitarbeiter des Notfunkreferats des Distrikts Oberbayern unter Leitung des Notfunkreferenten Alfred Delta Juliet 0 Golf Mike die Funke 2026 in der Technischen Hochschule Augsburg. Die Funke ist eine Fachtagung des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen mit einem neuen Besucherrekord von knapp 300 Teilnehmern. Diesmal stand die Veranstaltung unter dem Motto »Einsatz trifft Forschung, wie uns Praxiserfahrung und Risikoanalysen besser werden lassen«. Dabei kamen Fach- und Führungskräfte aus Einsatzorganisationen, Wissenschaft, Verwaltung und Politik zusammen. Im Mittelpunkt standen die aktuellen Herausforderungen im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, fundierte Risikoanalysen sowie innovative Konzepte und Technologien für Einsatz, Ausbildung und Organisation. Die Schirmherrschaft hatte der bayerische Staatsminister Joachim Herrmann, der auch für ein Grußwort persönlich anwesend war. Nach seinen Worten müssen sich die Fachleute aus Einsatzorganisationen, Wissenschaft und Zivilschutz mit neuen Bedrohungslagen auseinandersetzen, aus Erfahrungen lernen und neue Lösungen entwickeln. Für uns Funkamateure boten sich neben den Fachvorträgen und Workshops auch die Gelegenheit für verschiedene Kontaktmöglichkeiten zu für den Amateurfunk interessanten Stellen. Besonders hervorzuheben sind dabei mehrere Ansprechpartner aus Behörden und Einsatz- sowie Hilfsorganisationen aus dem Stadtgebiet München. Zusätzlich war es auch ein Beitrag zu den 3K, in der Katastrophe Köpfe kennen. Am kommenden Samstag, dem 25. April, laden die veranstaltende DARC Verlag GmbH zusammen mit dem ideellen Träger DARC e.V. in die Messe Kassel ein. Dort findet zum 7. Mal der beliebte Funktag statt. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr wird den Besuchern in den Hallen 1 und 2 ein vielfältiges Programm mit Flohmarkt, Händlerbeteiligung und einem Vortragsprogramm geboten. Auch Radio DARC wird vor Ort sein. Dort können Sie Mitarbeiter und Redakteure unseres Radios persönlich an einem Stand treffen. Darüber hinaus gibt es einen Anfahrtsmobilwettbewerb, eine Prüfung zur US-Lizenz, einen Ballonstart mit Amateurfunknutzlast, viele Informationen auf der Aktionsbühne und einen Funkmessplatz, an dem mitgebrachte oder auf dem Flohmarkt erworbene Geräte vor Ort auf Funktion geprüft werden können. Umfangreiche Informationen zur Veranstaltung finden Sie in der April-Ausgabe der Clubzeitschrift CQDL ab Seite 8 sowie im Internet. Der DARC freut sich über viele Besucher aus nah und fern. Wir wünschen eine gute Anreise. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, was will das Funkerherz mehr? Der Frühling hat Einzug gehalten und der Funktag in Kassel steht bevor. Kurzum, Happy Days are here again. Und das kommt nun von Billy Vaughan. Wenn vor allem Berlinern und Ostdeutschen dieser Titel seltsam bekannt vorkommt, das war die Erkennungsmelodie der legendären Musiksendung Hits A Go Go von und mit Friedrich Martin Kunze, besser bekannt als der legendäre Lord Knut. Er moderierte als DJ diese und andere Sendungen beim RIAS Berlin von 1968 bis 1985. Er war geradezu eine Institution.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Die German DX Foundation hat die knapp 500 erfolgreichsten DX-Expeditionen aufgelistet auf ihrer Website gdxf.de. Die gerade zu Ende gegangene DX-Expedition Juliet 51 Alpha nach Guinea-Bissau führt dabei die Liste mit über 250.000 QSOs an. Dabei wurden fast 50.000 verschiedene Rufzeichen kontaktiert. Insgesamt 15 der Expeditionen liegen über 150.000 QSOs, weitere 45 über 100.000 QSOs und insgesamt sind es 473 der Expeditionen, die alle über 30.000 QSO abwickeln konnten. Das ist also jetzt der Stand von Ende März und es dürfte schwer sein, Juliet 51 Alpha mit über 255.640 QSOs noch zu toppen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Thank you. Geplant waren 4 Wochen, am Ende wurden es 6 Wochen. Die Desecho Guarpede Expedition war ein Novum in der Amateurfunkgeschichte. Die Operationen von Desecho Island begannen am 12. Januar 2026 und sie hatten ein besonderes Ziel, nämlich zu zeigen, dass auch eine große De-Expedition effizient, verantwortungsbewusst und nachhaltig durchgeführt werden kann. Also zwar eine große Expedition, aber nicht das große Besteck, nicht große Endstufen, benzinbetriebene Generatoren mit all den Auswirkungen auf die Umwelt, sondern QAP-Betrieb. Das war natürlich schon manchmal eine Herausforderung. Für viele, die das DX arbeiten wollten, war dann halt das Signal doch etwas schwach. Aber anders wäre es nicht möglich gewesen. Nach 46 Tagen ununterbrochenem Betrieb waren 100.000 QSOs erreicht. Am Ende waren es etwa 105.000. Davon knapp über 20.000 Unique Calls, knapp über 5.000 ATNOs und 154 DXCC-Entitäten. Es war gleichzeitig auch die erste De-Expedition, die FT2 verwendet hat, wenn auch nur an einem Tag, am 28. Februar. FT2 ist also sehr schnell aus dem Experimentierstadium in den tatsächlichen praktischen Einsatz übergegangen und ist jetzt auch in der aktuellen regulären WSJTX-Version enthalten. QRT war dann am 3. März und tatsächlich wurden die Anlagen auf der Insel remote und durchweg solar betrieben. Das heißt, es musste keinerlei Benzin oder sonstiger Treibstoff auf die Insel geschleppt werden. Es gab auch keine Lärmbelästigung für die Tiere dort. Und durch den Remote-Betrieb konnte man die Antennen und Rigs an Stellen aufstellen, wo eine gute Reichweite geboten war, ohne deswegen dort die Flora und Fauna unnötig zu stören. Das war auch die Bedingung des US Fish and Wildlife Service. Die ganze Aktion war also praktisch nur unter Aufsicht möglich und Begleitung. Man hat die Geräte auf der Insel aufgebaut, aber sich nicht die ganze Zeit auf der Insel aufgehalten, sondern dann auf einem begleitenden Schiff. Damit war die Störung auf der Insel für die Tiere halt wesentlich geringer und der Komfort für die OPs auch höher. Selbst als Vogelliebhaber ist es nicht unbedingt immer der Hit, auf so einer Insel zwischen lauter Pinguinen oder anderen nicht gerade wohlriechenden Genossen seine Zelte aufschlagen zu müssen. Und wenn man dann selber mal aufs Töpfchen muss, das anschließend auch noch vergraben, oder wieder mit aufs Schiff nehmen zu müssen, während die Tiere einem direkt vor die Haustür. Ihr wisst schon. Durch eine ausgefeilte Betriebsstrategie waren dann eben trotzdem über 100.000 QSOs im QRP-Betrieb möglich. Und da keine Generatoren nachzufüllen waren, hätte man sogar 4 Monate machen können, wenn man gewollt hätte. Es ist ja nichts leer geworden. Am Schluss hat man halt die Anlagen wieder eingesammelt und ist unauffällig verschwunden. Dabei hat man auf All-Time-New-Ones geachtet. Und damit dann trotz geringer Leistung die vielen QSOs erreicht und viele Funkamateure glücklich gemacht. Dabei hat man jetzt übrigens nicht nur FT8 gemacht, sondern auch SSB und CW. Also soweit war es dann doch kein Automatenbetrieb, wie mancher jetzt vielleicht befürchten mag. Im Durchschnitt waren das dann über 2000 QSOs pro Tag und erreicht wurden alle bevölkerten Kontinente, Nordamerika, Europa, Japan, der Rest Asiens, Südamerika, Ozeanien und Afrika. Betrieb war von 160 bis 2 Meter und das Ganze bei begrenzter Antennengröße und Konfiguration, ohne permanente Installationen, ohne kraftstoffbetriebene Generatoren und ohne Bodenveränderungen. Auf diese Art wäre auch zukünftig ein Betrieb in Naturschutzgebieten möglich und das Theater, alle paar Stunden irgendeinen Generator nachfüllen zu müssen, ist damit auch weg. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges out. We're not.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts sollte im sogenannten Mikrozensus die Bevölkerung erfasst werden. Also ganz genau wollte der Staat wissen, wer jetzt in welcher Wohnung tatsächlich lebt. Es gab ja eine Meldepflicht, aber gerade in WGs hat man das nicht so genau genommen. Und die GEZ hat sich geärgert, dass da jemand schwarz sieht und das nicht nur in die Zukunft, sondern auch noch im Fernsehen. Obwohl man ja eigentlich in WGs gar nicht viel ferngesehen hat. Naja, jedenfalls gab es große Aufregung, die Jugend ging auf die Straße und protestierte. Das wollte man nicht. Der Staat war da zu neugierig. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute haben ja schon die Jüngsten ein Smartphone. 71 Millionen angemeldete Mobiltelefone haben wir in Deutschland. Und damit holt man sich den Schnüffler direkt an den Mann oder die Frau. All die Daten, die dabei ganz ohne verfänglichen Fragebogen abgegriffen werden und ohne, dass man Ja sagt, machen jetzt Unternehmen wie Meta, Apple, Amazon und Google reich. Ich werde in ein paar Tagen zum Beispiel die Google-Zentrale in München besichtigen. Da muss man vorher seine Daten angeben. Ich habe mich eigentlich gewundert. Google hat doch meine Daten ohnehin schon. Wozu brauchen die noch? Ja, Smartphone-Apps sammeln detaillierte Standortdaten, die in einem weltweiten Netzwerk aus Datenhändlern und Werbefirmen landen und dann fleißig weiterverkauft werden. Sie verraten den Wohnort und den Arbeitsplatz, aber auch Bordellbesuche oder Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken. Naja, wir haben ja nichts zu verbergen. Mit der Stasi war das was anderes, das war natürlich nicht schön. Aber wenn das Google ist, Google is not evil, dann ist das doch völlig in Ordnung, oder? Das hat sich ein Team vom Bayerischen Rundfunk, Netzpolitik.org, Le Monde und weiterer Partnermedien jetzt mal genau vorgeknöpft und eine Dokumentation dazu gedreht. Diese zeigt, wie leicht Nutzer ins Visier von Stalkern, Kriminellen oder Geheimdiensten geraten können durch diese Datensammelei und die harmlos erscheinenden Apps, auf die er zum Sicherheitsrisiko werden. Übrigens nicht nur für Leute, die was zu verbergen haben, auch für Regierungen und Soldaten im Krieg. Ja, okay, manchmal haben die auch was zu verbergen, die Regierungen. Aber gerade die, die etwas zu verbergen hätten, machen am lautesten die Klappe auf. Das ist hier nicht gemeint. Nur man soll nicht denken, dass diese Datensammelei nur die kleinen Leute betrifft. Das ist für alle ein Problem. Also das erwähnte Rechercheteam hat rund 10 Milliarden Standortdaten ausgewertet. Da geht's jetzt eigentlich nur um Standortdaten. Da geht's noch nicht mal darum, was man jetzt bei Amazon gekauft hat oder ähnliches. Und geschaut, was mit diesen Standortdaten so angerichtet werden kann. Da geht die Reise um die halbe Welt, zu einer ägyptischen Exiljournalistin in Berlin, die bedroht wird, nach Brüssel, wo hochrangige Mitarbeiter der EU-Kommission betroffen sind, nach Washington, wo Politiker ein Sicherheitsrisiko für US-Agenten in Europa sehen. Ja gut, die sollten dann wirklich kein Handy verwenden. Da gucken einerseits dann die Russen rein und andererseits die eigenen Leute und sagen dann, der hat ja was gegen Trump gesagt, das geht ja gar nicht, dann ist er Agent gewesen. Also ich weiß jedenfalls, wenn ich Geheimagent wäre, würde ich kein Handy verwenden. So bequem es auch sonst im normalen Leben inzwischen ist, will ich ja gar nicht abstreiten. Oder auch an die ukrainische Front, wo Soldaten in den Datensätzen ihre eigenen Stellungen wiedererkennen. Tja, Feind hört mit. Am Ende führt die Recherche zu einem Händler in Florida, der die Standortdaten deutscher und französischer Smartphone-Nutzer verkauft hat. Der Beitrag macht dann deutlich, welche immensen Risiken dieses Milliardengeschäft mit sich bringt. Auch für Menschen in der EU mit ihren vermeintlich strengen Datenschutzregelungen. Diese Doku kann in der Arte Mediathek gesehen werden, also Arte TV eintippen und dann suchen »Gefährliche Apps im Netz der Datenhändler«, so heißt die Dokumentation, ist auf Arte TV zu finden. Und wenn man das gesehen hat, wird man das Smartphone vielleicht nicht gleich in die Ecke legen. Aber es könnte sich lohnen, einige Sachen anders einzustellen, so praktisch auch zum Beispiel die Standorterkennung ist, weil die einem dann zeigen kann, welches Restaurant in der Nähe ist oder wo der nächste Taxistand ist. Es ist schon praktisch, muss man gar nicht bestreiten, aber leider wird's missbraucht. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
You've got a strange look in your eyes, and you're not the same. The reason's plain, you can't hide. I can clearly see you. I know.
quite suddenly, your face becomes unknown to me, and I wonder why you sit and lie.
Seit der chinesische Hersteller Huawei mit seinen guten Smartphone-Optiken im Westen in Ungnade gefallen ist, das Google-Betriebssystem Android nicht mehr auf seinen Smartphones verwenden darf und auch aus der europäischen 5G-Netzinfrastruktur verbannt wird, hat der ebenfalls chinesische Hersteller Xiaomi außerhalb Chinas die Rolle des in Smartphones eingebauten Kameras führenden Anbieters übernommen, der bessere Optiken als Apple oder Samsung anbietet. Das neueste Xiaomi-Smartphone, das Xiaomi 17, folgt dabei direkt auf das Vorgängermodell Xiaomi 15. Die 16 hat man übersprungen, um sich direkt als Konkurrent des Apple iPhone 17 darzustellen. Allerdings auch wieder nicht zu sehr. Wahrscheinlich, um nicht das Schicksal von Huawei zu erleiden, werden in Europa nur einfachere Modelle mit Einschränkungen angeboten, Basic und Ultra. Da ist die Akkukapazität eingeschränkt. Und die zweiseitigen Displays des Xiaomi 17 Pro, das hat dann also vorne und hinten ein Display, die wird es in Europa auch nicht geben, die gibt es dann nur in China. Das Gerät nutzt einen 6,3 Zoll OLED-Bildschirm mit 2656x12020 Pixeln und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3500 Candela pro Quadratmeter. Eine Wet-Touch-Technology soll die Bedienung auch bei Nässe ermöglichen. Also da kann man dann auch bei Regen drauf rumtatschen. Naja, bei Wolkenbruch wird's nicht mehr funktionieren. Unter dem Bildschirm ist zudem ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor verbaut. Dabei setzt Xiaomi auf 1-Zoll-Sensoren und Optiken, die zusammen mit Leica entwickelt wurden. Ein Weitwinkel, ein Ultraweitwinkel und ein Telezoom mit fünffachem optischen Zoom und Makrofunktion. Hinzu kommt eine ebensolche Frontkamera. Also da sind gleich 4 Sensoren verbaut. So wie bei den iPhone Pro Modellen. Die erstmals auf der MWC 2026 in Barcelona präsentierte Leica-Variante Lights Phone hat dann zusätzlich noch einen physischen auf 20 Kugeln gelagerten Drehring um das Kameramodul anstelle der üblichen Touchscreen-Bedienung. Das ist natürlich beim Fotografieren praktischer, wenn man den Zoom da per Drehen einstellen kann, anstatt herumtatschen zu müssen, wobei man dann ja wieder die Fokussierung aufs Bild verliert. Ja, und auch einen Klassiker hat man, der zu Zeiten der analogen Fotografie oft nach Wochen einen dicken Fluch ausgelöst hat, den Objektivdeckel. Ja, man kann jetzt auch beim Smartphone den Objektivdeckel vergessen abzunehmen. Allerdings merkt man es dann natürlich, weil dann ist kein Bild da. Aktuell ist das neue Lightsphone ausführlich bei Heise beschrieben. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
D-A-R-C Radio, your favorite station.
Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo, liebe DX-Freunde und Funkamateure. Die Artemis-2-Mission, die vor kurzem zu Ende ging, hatte nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen zum Mond gebracht. Und einen neuen Rekord. Mit rund 407.000 Kilometern waren die vier Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen und Christina Koch so weit von der Erde entfernt wie noch nie ein Mensch zuvor. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie genau zu Weihnachten des Jahres 1968 zum allerersten Mal Menschen zum Mond flogen, und zwar mit Apollo 8. Wir hatten damals noch keinen Fernseher, wir verfolgten das Ereignis, wie es sich gehört, gespannt im Radio. Aber die, die einen Fernseher hatten, sahen verrauschte, schemenhafte Bilder in Schwarz-Weiß und auch die Sprachqualität ging nicht wesentlich über den damaligen Telefonstandard hinaus. Doch was für ein Unterschied diesmal bei Artemis. Die Kommunikation mit den Astronauten klappte in fantastischer Qualität, die Videos hatten 4K UHD-Auflösung, man konnte sogar einzelne Haare erkennen, so scharf waren sie. Es kamen spektakuläre Fotos hier auf der Erde an und es gab sogar eine Live-Schalte mit einem Nachrichtenmagazin live aus der Kapsel. Selbstverständlich war auch die Sprachübertragung kristallklar, so als würde man das Heute-Journal im Fernsehen anschauen. Als ungewolltes Highlight gab es noch eine Nutella-Werbung. Wie schafften es etwa 20 GB Daten innerhalb von 45 Minuten vom Mond zur Erde, wie NASA-Flugleiter Rick Hanfling in einer Pressekonferenznacht erwähnte? Welches Geheimnis steckt hinter der fantastischen Übertragungsqualität? Der Clou ist ein neues Laser-Kommunikationssystem, das wesentlich mehr kann als herkömmliche Funkübertragung. Und dieses möchte ich Ihnen heute mal genauer vorstellen, weil es so faszinierend ist für Techniker, Funkamateure und Kommunikationsspezialisten. Klassische Radiowellen transportieren nämlich nur wenige Megabit an Daten pro Sekunde. Laser hingegen haben eine wesentlich höhere Frequenz und gestatten damit deutlich höhere Datenraten bis hin in den Gigabit-Bereich hinein. Auf seinem Flug zum Mond führte das Raumschiff ein optisches Laserkommunikationssystem mit, das am Massachusetts Institute of Technology in Zusammenarbeit mit dem NASA Goddard Space Flight Center entwickelt wurde. Das als O2O bezeichnete System ermöglichte im Vergleich zur herkömmlichen Hochfrequenzlinks Datenübertragungen mit deutlich höherer Bandbreite aus dem Weltraum. 4K-Videos in Echtzeit wurden somit möglich und auch die Rücksendung riesiger Mengen wissenschaftlicher Daten zur Erde in Echtzeit. Normalerweise mussten diese in einer Festplatte an Bord des Raumschiffs verbleiben, bis es wieder im Meer gelandet war. Selbst dann dauerte es Tage, bis sie heruntergeladen wurden. Mit der neuen optischen Übertragung kann nun eine sofortige Analyse erfolgen. Das Herzstück der O2O-Laserübertragung ist das im Labor entwickelte Modular Agile Scalable Optical Terminal oder etwas verballhornt auf Englisch abgekürzt MASCOT. MASCOT ist etwa so groß wie eine Schuhschachtel und sitzt hinter einem 4 Zoll Teleskop, das auf einer zweiachsigen Schwenkhalterung mit angeflanschter Backend-Optik montiert ist. Dieses wird auch als Gimbal bezeichnet und ist Videofilmern sicher bekannt, weil es auch für Smartphones und Videokameras eingesetzt wird. Diese Schwenkhalterung richtet das Teleskop präzise auf das gewünschte Zielgebiet aus und verfolgt den Laserstrahl, über den die Kommunikationssignale in Richtung des gewünschten Datenempfängers gesendet werden. Die Optik hat wie gesagt ca. 10 cm Durchmesser, 4 Zoll, und besteht aus lichtbündelnden Linsen, Nachhörsensoren und steuerbaren Spiegeln. Eingesetzt wird ein Laserstrahl im Infrarotbereich, der nicht ganz so empfindlich auf Wolken und störende Einflüsse in der Erdatmosphäre reagiert. Die Sendeleistung beträgt gerade einmal 5 bis 10 Watt. Da Laser aber stark gebündelt sind, ist die Leistungsdichte ziemlich hoch, deutlich höher als bei jeder Funkanwendung. Der Laserstrahl selbst hat auf dem Mond nur einen Durchmesser von vielleicht einem Kilometer. Die Datenraten betragen im Downlink vom Mond zur Erde rund 26 Megabit pro Sekunde und in Gegenrichtung der Upload rund 20 Megabit pro Sekunde. Das ist schneller als ein durchschnittlicher deutscher DSL-Anschluss und sogar das Internet an meinem Wohnort per Glasfaser bietet mit 300 Megabit pro Sekunde nicht deutlich mehr Bandbreite. Wir reden von einer Verbindung zum Mond, wohlgemerkt. Das O2O-System kann aber deutlich mehr. Im Rahmen von Tests von der Internationalen Raumstation wurden bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde im Download und 155 Megabit pro Sekunde im Upload erreicht. Die Architektur des MASCOT Lasercom Terminals, die mit dem AND 100 Award 2025 ausgezeichnet wurde, wurde nun erstmals bei Artemis II im Regelbetrieb eingesetzt und wird künftige Weltraummissionen unterstützen. Allerdings muss man auch erwähnen, dass man auf einen wolkenlosen Himmel angewiesen ist, wenn die Kommunikation klappen soll. Daher befanden sich die Gegenstationen in der trockenen Wüste von New Mexico und in Kalifornien. Auch in Australien wurde eine experimentelle Gegenstation aufgestellt, damit der Kontakt zu keiner Zeit abreißt. Die im Rahmen der Artemis-2-Mission gewonnenen Erkenntnisse der neuen optischen Telekommunikation werden den Weg für die Rückkehr des Menschen auf die Mondoberfläche und darüber hinaus ebnen. Auch für permanente Mondbasen oder künftige Mars-Missionen dürfte sich die neue High-Speed-Laser-Kommunikationstechnik eignen. Vielleicht kriegen wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten auch vom roten Planeten mal ein Tagesschau-Interview der Astronauten mit UHD-Auflösung präsentiert. Wobei das Signal kann da zwischen 3 und 23 Minuten brauchen, bis es ankommt, was dann etwas peinlich wirken kann. Bis zum nächsten Mal, Eva Maria, DG9 MFG.
bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Lasertechnik. Das ist der neue Clou bei Funkverbindungen zum Mond. Mit dem O2O-System der NASA gelangen während der Artemis-Mission Datenraten, die so manch irdischen Glasfaseranschluss fürs häusliche Internet blass aussehen lässt. Nicht ganz so schnell unterwegs sind wir auf der Kurzwelle. Dafür hat diese aber den Vorteil, dass sie überall hinreicht auf der Erde und das ganz ohne Infrastruktur. Aber man muss schon auch genau wissen, wann die Bänder wohin gerade offen sind. Und diese Antwort gibt uns nun am Ende unserer Sendung wieder Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
93 Einheiten wurden beim solaren Flux am letzten Wochenende gemessen. So niedrig war die Sonnenaktivität zuletzt im Sommer 2022. Passend dazu gab es am 10. und 14. April zwei weitere Tage ohne Flares. Danach begann sich auf der reichlich leeren Sonnenscheibe eine neue aktive Region zu entwickeln. Das ließ die Sonnenaktivität bis zum Ende der Woche wieder in Richtung 110 Einheiten ansteigen. Dieser Aufwärtstrend dürfte an diesem Wochenende noch etwas weitere Unterstützung erfahren, denn zwei weitere aktive Regionen kommen von der Sonnenrückseite. Im Erdmagnetfeld war es recht ruhig. Koronale Masseauswürfe fielen weitgehend aus, dazu fehlten schlicht die fläraktiven Regionen. Die koronalen Löcher waren nach dem letzten Wochenende auch erstmal kein Thema mehr und damit stand ein paar magnetisch ruhigen Tagen nichts mehr im Wege. Der Funkwellenausbreitung auf der Kurzwelle hat das natürlich gut getan, wenngleich mit 12 und 10 Meter nicht mehr sehr viel los war. Dafür waren die Bedingungen auf 20, 17 und 15 Meter gut und so gab es einiges DX zu hören, unter anderem aus Ostasien. Jetzt steht allerdings das nächste koronale Loch vor der Tür und das ist wieder eines der größeren Kaliber. Seine Ausdehnung beträgt etwa 70 mal 50 Grad. Der aus diesem Gebilde strömende schnelle Sonnenwind wird vor allem an diesem Wochenende am Erdmagnetfeld rütteln. Ab Wochenbeginn wird das dann schnell nachlassen. Aktive bis leicht stürmische Perioden sind bis dahin wahrscheinlich. Anschließend wird die Magnetik erneut ruhig sein. Bis 15 Meter werden die Bänder dann wieder stabil öffnen und das auch recht lange, dank der inzwischen schon wieder 14 Stunden zwischen Sonnenauf- und Untergang. Der Tag beginnt aber eher gemächlich, denn es kann bis zum späten Vormittag dauern, bevor das 15 Meter Band stabil öffnet. Bei ruhiger Magnetik hält das dann bis zum Sonnenuntergang gegen 19 Uhr UTC an, wenn es unruhiger ist, öffnet 15 Meter allerdings nur zeitweise und vornehmlich in südliche Richtungen. Nachts sinkt die MUF nicht mehr unter 10 MHz, deswegen öffnet nach dem Sonnenaufgang das 20-Meter-Band meist sehr zügig. Abends geht die Party dort noch geraume Zeit weiter, oft die ganze erste Nachthälfte. Der Sonnenstand sorgt auch dafür, dass die Greyline-Ausbreitung auf den Low-Bands langsam schlechter wird und die immer kürzere Nacht tut ein Übriges. Am oberen Ende der Kurzwelle ist Sporadik E noch nicht der Rede wert, aber dafür sind wir auch noch recht früh dran. Die Pause bei den Meteorströmen geht zu Ende. Am Abend des 22. April haben die Lyriden ihr recht scharfes Maximum, einer der ältesten bekannten Meteorströme. Die ersten Aufzeichnungen stammen aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert von chinesischen Hofastronomen. Und dieser Schauer ist eine kleine Wundertüte, weil er in manchen Jahren außerordentlich aktiv ist, wobei dieses Jahr nicht damit gerechnet wird. Und spätestens mit den Lyriden kommt dann hierzulande auch der Frühling. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.